wurden 50 Personen mit Deutsch als Muttersprache rekrutiert, die an der Universität Maastricht studierten und zu diesem Zweck vor kurzem auch noch Niederländisch gelernt hatten. Die Wissenschaftler boten allen Probanden ein Getränk an, das bei der Hälfte von ihnen mit etwas Alkohol versetzt war. Die genaue Alkoholdosis war auf das Körpergewicht der Teilnehmer abgestimmt und entsprach in etwa einer Halbliterflasche Bier. Anschließend führten die Probanden ein kurzes Gespräch auf Niederländisch mit dem Versuchsleiter, welches aufgezeichnet und anschließend zwei Muttersprachlern zur Bewertung vorgespielt wurde. Und dabei kam heraus, dass die Versuchspersonen, die zuvor Alkohol konsumiert hatten, von den Sprachprofis ein besseres Niederländisch bescheinigt bekommen haben. Dabei war vor allem ihre Aussprache besser als die jener Personen, die nur ein alkoholfreies Getränk geschlürft hatten. Im Hinblick auf ihre Selbsteinschätzung wichen die beiden Gruppen allerdings nicht voneinander ab. Warum Spirituosen unsere Zunge offenbar auch im Hinblick auf eine fremde Sprache lockern, geht aus der Studie nicht hervor. Auch hier also weiterer Forschungsbedarf. Die Wissenschaftler vermuten aber, dass hier vor allem der angstlösende Effekt von Alkohol zum Tragen kommen könnte, der soziale Hemmungen schwinden lässt und so dafür sorgt, dass wir unbeschwerter an eine Gesprächssituation herangehen. Insgesamt mahnen die Forschenden aber zur Vorsicht, nicht allzu viel in die Ergebnisse hinein zu interpretieren, und außerdem müsse man im Hinterkopf behalten, dass die Probanden nur eine geringe Menge Alkohol zu sich genommen hatten. Wie es sich mit höheren Mengen verhalte, sei völlig unklar. Was die Sprachfähigkeit anlangt, mag das unklar sein. Was das Verhalten ansonsten anlangt, können wir uns relativ häufig in unserem Alltag davon überzeugen, wie sich Alkohol gegebenenfalls auch sehr negativ auswirkt. Und mit diesem vierten Thema machen wir mal eine kleine Pause, bevor ich dann mit den weiteren Themen weitermache. Und diese Pause füllen wir mit einem Song von den Rolling Stones, Love, I Nearly Died.
kind of loneliness. It's way too hard. I've been wandering, feeling all alone. I lost my direction.
Die Stones waren das mit einem, glaube ich, unterschätzten Song, nämlich Love, I Nearly Died, wobei Love also Lachen heißt in diesem Fall, also nicht Liebe, deretwegen man stirbt, sondern Lachen, dessentwegen man fast sterben könnte. So könnte man jedenfalls diesen Titel interpretieren. Ich komme aber zurück zu einem Thema, das auch weitgehend unterschätzt ist, nämlich die Verleihung des Ig Nobel-Preises. Ich hatte vier Ergebnisse schon genannt, ein fünftes Ergebnis erwähne ich nur ganz kurz, weil das nur eine Forschungsskizze ist, nämlich die Frage behandelt, inwieweit stinkende Schuhe und die Gestaltung von Schuhregalen zusammenhängen. Also wie man es hinkriegen kann, Schuhregale durch stinkende Schuhe beziehungsweise den Einfluss auf den Gestank attraktiver machen kann. Das ist eine Forschung aus Indien, wo man bekanntlich mehr Menschen hat, die schwitzen und deswegen das Problem dort häufiger hat. Und Schuhe werden auch sehr selten in die Waschmaschine gesteckt. Eine weitere Forschung beschäftigt sich mit einem allerdings hochaktuellen Thema, nämlich der Frage, wie die Vermittlung von dem Eindruck, dass sie intelligent seien, auf ihre Selbsteinschätzung und auf ihren Narzissmus sich auswirken. Untersuchungen zeigen, dass grandioser Narzissmus positiv mit der selbsteingeschätzten Intelligenz korreliert. Selbsteingeschätzte Intelligenz wird hier abgekürzt mit SAI. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die mögliche Kausalrichtung vom Narzissmus zur SAI verläuft. Eine interessante Frage ist, ob der Effekt auch umgekehrt sein könnte, das heißt, ob die Überzeugung, intelligent zu sein, den Ausdruck von Narzissmus fördert. In der aktuellen Studie mit 364 Probanden wurde diese Frage untersucht, indem die Forschenden geprüft haben, wie zwei Arten von IQ-Feedback, nämlich das positive Feedback, also du bist überdurchschnittlich intelligent, und das negative Feedback, also mit deiner Intelligenz ist es allenfalls unterdurchschnittlich, wie das diese Selbsteinschätzung beeinflusst und einen vorübergehenden Zustand narzisstischer Bewunderung beeinflusst und bewirkt. Unsere Studie ergab, dass positives IQ-Feedback mit einer erhöhten Selbsteinschätzung der Intelligenz und einer Subskala der narzisstischen Bewunderung korreliert. Dem Streben nach Einzigartigkeit, das heißt dem Gefühl, etwas Besonderes zu sein, mit den eigenen Fähigkeiten zu prahlen und sich an den eigenen Erfolgen zu erfreuen. Im Gegensatz dazu war negatives IQ-Feedback mit einer verringerten Selbsteinschätzung der Intelligenz und einem geringeren Maß an Narzissmus verbunden. Wir kommen zu dem Schluss, sagen die Forscher, dass das IQ-Feedback die Überzeugung der Menschen über ihre Intelligenz beeinflussen kann und dass Laienkonzepte von Intelligenz möglicherweise einige narzisstische Elemente enthalten, wie zum Beispiel das Gefühl, einzigartig und besonders zu sein. Ich habe mich gefragt, wieso mir gerade bei dieser Forschung mehrere wesentliche Politiker in dieser Welt eingefallen sind. Aber sie beschränken sich natürlich nicht nur auf Politiker. Eine weitere Forschung beschäftigte sich mit der Frage, wie man abnehmen kann. Also das ist jetzt meine Interpretation. So haben die Forschenden das nicht bezeichnet. Aber sie haben sich überlegt, wie kann man Sättigung herbeiführen, ohne Kalorien aufzunehmen, und haben das ausgetestet mit einem Versuch, in dem sie der Nahrung Teflon beigemischt haben zu einem bestimmten Prozentsatz. Der Teflon wird nicht vom Körper aufgenommen und deswegen führte das auch dazu, dass man auf diese Art und Weise abnehmen kann. Ich kann allerdings nicht dazu raten, selbst Versuche hiermit durchzuführen und würde vorschlagen, nochmal zu warten, bis solche Forschungen mit ein wenig mehr wissenschaftlichem Hintergrund, also mehr Erfahrungen durchgeführt worden sind. Wichtig dagegen, insbesondere für die Landwirtschaft, ist etwas ganz anderes. Man hat nämlich festgestellt, dass Zebras in Afrika durch Stechmücken wesentlich weniger malträtiert werden als andere Tiere. Deswegen hat man sich gefragt, liegt das vielleicht an den Zebrastreifen? Und siehe da, es liegt unter anderem jedenfalls an den Zebrastreifen. Man hat nämlich in Afrika Nutztiere, also zum Beispiel schwarze Rinder, mit Zebrastreifen versehen und hat das mal untersucht und ist tatsächlich zum Ergebnis gekommen, dass es wesentlich weniger Stechmücken waren, die diese Tiere malträtiert haben, und dass die Abwehrhaltungen, also Schwanzwedeln und Ohrenwedeln und was Rinder denn in solchen Situationen alles machen, um die Stechmücken zu verscheuchen, gemacht haben, das war auch wesentlich weniger. Also es lohnt sich, mal drüber nachzudenken, ob nicht das Zebra eine Möglichkeit ist, unseren Rindern auf den und vielleicht auch den Pferden, das weiß ich nicht, das ist hier nicht untersucht worden, ein wenig etwas Gutes zu tun. So. Kühe, die mit zebraähnlichen Streifen bemalt sind, können Angriffe von Stechfliegen vermeiden, ist die Überschrift zu dieser Forschung gewesen. Eine vorletzte Untersuchung beschäftigt sich nochmal mit dem Alkohol. Da ist in Ägypten untersucht worden, ob die Aufnahme von Ethanol die Flugleistung und die Echoortung bei ägyptischen Flughunden beeinflussen kann. Die Antwort darauf ist ja. Die Tiere fliegen langsamer und kommen häufiger mit Wänden in Berührung, was sie sonst nicht so oft tun. Jetzt werdet ihr mitgezählt haben und seid bis auf 9 gekommen. Und das 10., das ich noch erwähnen möchte, der 10. Ig Nobelpreis ist in der Kategorie Physik verliehen worden. Es handelt sich um die Thermodynamik der perfekten Käsesoße, und diese Thermodynamik, die hatte ich im Januar dieses Jahres schon mal in meiner Wissenschaftsecke, und den Ausschnitt aus der Wissenschaftsecke, der sich mit diesen Spaghetti und der Käsesoße beschäftigt, den könnt ihr jetzt noch mal hören. Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die heutige Wissenschaftsecke beschäftigt sich mit zwei Themen, die man gemeinhin gar nicht mit Wissenschaft in Verbindung bringt. Es geht ums Essen. Nun, die beiden Beiträge, die ich mir dazu rausgesucht habe, beschäftigen sich auch mit am Rande nur mit wissenschaftlichen Themen und eigentlich eher mit Essen und Kochen und Backen. Und wir werden sehen, was daran wissenschaftlich ist, und wir werden auch sehen, ob das wirklich ganz so wichtig ist, die Erkenntnisse, die daraus gewonnen worden sind, zu kennen. Auch der zweite Beitrag zur praktischen Wissenschaft, den ich herausgesucht habe, bezieht sich auf die Gastronomie. Und zwar ebenfalls auf ein italienisches Gericht, nämlich die Spaghetti Cacio e Pepe. Und auch ihn habe ich dem Spektrum der Wissenschaft entnommen, und zwar vom 15. Januar des Jahres. Cacio e Pepe wird vom Chefkoch als Mutter aller römischen Pasta bezeichnet, mit dem Zusatz, dass man die Basis der römischen Pasta-Klassiker beherrscht, wenn man dieses Rezept beherrscht. Ob das daran liegt, dass sie nur aus zwei Zutaten besteht, aus den Spaghetti nämlich und aus Pecorino, weiß ich nicht sicher. Denn Wasser, Pfeffer und Salz, die man ebenfalls benötigt, werden als Zutaten meist gar nicht mit aufgeführt. Das Rezept ohne Details ist ganz einfach. Man kocht die Nudeln, wie man eben Nudeln kocht, macht aus Nudelwasser, geriebenem Pfeffer und dem geriebenen Pecorino die Soße, in der die Nudeln dann gar gekocht werden. Diese Soße kann bei dem Gericht das eigentliche Problem sein. Chefkoch beschreibt die Heimtücke dieser Soße gleich an zwei Stellen. Erstens, beim Anrühren des Pecorinos im Wasser heißt es, wichtig, hier vorsichtig mit der Wassermenge sein. Wirklich nur so viel, dass eine Creme entsteht. Im Zweifel lieber einen Esslöffel weniger. Und zweitens, mit der Stärke aus den Spaghetti, dem Pastawasser und dem Pecorino entsteht die Soße. Immer gerade genug Wasser hinzugeben, dass die Pasta fertig kochen kann, aber immer nur so viel, dass die Konsistenz der Soße perfekt ist, sobald die Pasta fertig gegart ist. Leider ist es keine reine exakte Wissenschaft. Man braucht da etwas Übung und Gefühl. Viel Rühren bzw. Pfannenschwenken hilft, die Konsistenz der Soße perfekt zu machen. Tatsächlich ist das Gericht berüchtigt dafür, schief zu gehen. Die Soße klumpt. Das passiert so häufig, dass sich jetzt Fachleute mehrerer internationaler Institute, darunter das Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme in Dresden, zusammengetan haben, um das Rätsel der Käsesoße zu lösen. Und die Überschrift über dem entsprechenden Artikel bei Spektrum lautet »Die Thermodynamik der perfekten Käsesoße«. Das Team um Giacomo Bartolucci von der Universität Barcelona stellt dazu ein Phasendiagramm des Systems Wasser, Stärke, Käse auf und kommt zu dem Ergebnis, dass in der Praxis das entscheidende Problem die Stärkekonzentration ist. Wie die Forschenden jetzt berichten, enthält das Nudelwasser oft zu wenig Stärke, um eine stabile Emulsion zu erzeugen. Deswegen empfehlen sie, die Stärkekonzentration gezielt zu erhöhen, entweder durch Einkochen des Wassers oder durch zusätzliche Maisstärke. Beim entscheidenden Schritt bei der Herstellung des Gerichts gibt man den geriebenen Pecorino-Käse in das warme, stärkehaltige Pastawasser. Dabei sollen Fett und Protein aus dem Käse im Wasser eine einheitlich cremige Soße bilden. Thermodynamisch allerdings ist dieser Zustand nicht stabil. Fett und Wasser neigen dazu, sich zu trennen, und die durch die Hitze aufgefalteten Proteine sind in großen Klumpen ebenfalls stabiler als in gelöstem Zustand. Die Stärke wirkt als Emulgator, der diese Trennung verzögert und die Käsesoße stabilisiert. Entsprechend sind Käse-Wasser-Gemische ohne Stärke instabil. Oberhalb von 60 bis 65 Grad entfalten sich die Proteine des Käses und bilden sofort einen großen Klumpen, was die Fachleute als Mozzarella-Phase bezeichnen. Doch selbst wenn Stärke vorhanden ist, ist die Soße berüchtigt instabil. Trifft man beim Kochen nicht den perfekten Punkt, machen Proteinklumpen die Soße ungenießbar. Um nun herauszufinden, welche Rolle die jeweiligen Komponenten für dieses Verhalten spielen, stellte die Arbeitsgruppe Lösungen mit verschiedener Stärkekonzentration wie auch mit verschiedenen Mengen Käse her und erwärmte sie jeweils in 5-Grad-Schritten. Dabei zeigte sich einerseits, dass zunehmende Stärkekonzentrationen die Käse-Wasser-Emulsion bei immer höheren Temperaturen stabilisieren. So kann die Soße bei 4% Stärkeanteil bis zu 80 Grad warm sein, ohne dass sich größere Klumpen bilden. Das ist bereits zu heiß zum Essen. Mehr Stärke ist nicht empfehlenswert, weil die Käsesoße dann schleimig wird. Andererseits spielt das Mengenverhältnis von Käse und Wasser eine überraschende Rolle. Die Stabilitätskurve ist nämlich abhängig vom Wasseranteil und sie verläuft U-förmig. Wie das Team zeigte, ist es deswegen eine schlechte Idee, Wasser und Käse etwa im Verhältnis 1:1 zu mischen. Bei 1,1 mal so viel Wasser wie Käse verklumpt die Mischung am schnellsten. Darunter oder darüber, bei Wasseranteilen unter 0,9 und über 1,3 relativ zum Käse, steigt die Temperatur, bei der sich Klumpen bilden, stark an. Basierend auf den Experimenten präsentiert die Arbeitsgruppe deswegen ein perfektes Rezept für Spaghetti Cacio e Pepe mit einem Stärkeanteil von 2-3% im Wasser. Dazu kocht man 4 Gramm Stärke in 40 Milliliter Wasser auf, lässt die Mischung ein wenig abkühlen und gibt 160 Gramm Pecorino dazu. So, und wer nach dieser Rezeptur vorgeht, mag erfolgreich sein. Ich selbst halte mich da eher an die hergebrachten Empfehlungen in den Kochrezepten von Eltern, Großeltern oder eben chefkoch.de. Guten Appetit! Tja, und diese Forschung über die Nudeln und ihre Soße hat auch dieses Jahr den Ig Nobel-Preis bekommen in der Kategorie Physik. Und da man Essen und Lachen relativ gut verbinden kann in einer angenehmen Gesellschaft, noch einmal ein Titel, der sich mit dem Lachen beschäftigt, diesmal von den Monkees.
Yeah, the bass sounds.
Die Monkees mit Love. Ich komme noch einmal ganz kurz zurück auf die Wissenschaft, aber nicht auf den Ig Nobelpreis, sondern einen richtigen Nobelpreis. Den hat nämlich im vorvergangenen Jahrhundert Thomas Hunt Morgan bekommen. Nee, im vergangenen Jahrhundert, vor knapp etwas mehr als 100 Jahren, hat er Kreuzungsversuche mit der Taufliege Drosophila melanogaster durchgeführt und hat damit die grundlegende Struktur der Chromosomen aufgeklärt. Er entdeckte, dass die Gene, Erbanlagen nacheinander auf den Chromosomen liegen und ermittelt ihre Reihenfolge und Abstände zueinander. Seine Ergebnisse fasste er in Chromosomenkarten zusammen und bekam 1933 dafür den Nobelpreis für Medizin. Er gilt als einer der führenden Biologen des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Und warum erwähne ich das? Natürlich auch deswegen, weil Thomas Hunt Morgan heute Geburtstag gehabt hätte. In erster Linie aber deswegen, um an diesem Beispiel klarzumachen, dass man auch mit Wissenschaft ganz besonders vorsichtig sein muss. Denn in der Sowjetunion wurden die Lehren Morgens samt denen von Gregor Mendel und August Weismann und damit die moderne Vererbungslehre an sich im Rahmen der August-Sitzung der Sowjetischen Akademie für Landwirtschaftswissenschaften im Jahre 1948 verworfen und bis in die 1960er Jahre offiziell gebannt. Als Hintergrund, die Vererbungslehre wurde als bürgerliche Pseudowissenschaften geächtet in der Sowjetunion und wissenschaftshistorisch führte das zu einer Isolierung der sowjetischen Genetik von der internationalen Forschung. Stattdessen wurde die Lysenko-Lehre zur offiziellen Doktrin ernannt. Das zentrale Postulat des Lysenkoismus lautete, dass die Eigenschaften von Kulturpflanzen und anderen Organismen nicht durch Gene, sondern nur durch Umweltbedingungen bestimmt würden. Das war schon damals zwar Unsinn und mit dem Stand der Wissenschaft in keiner Weise zu vereinbaren, aber Lysenko bekam die Unterstützung von ganz oben. Josef Stalin nämlich war von Lysenkos Arbeit überzeugt und setzte große Hoffnung auf ihn. Lysenkos Methoden klangen vielversprechend. Sämtliche Verbesserungen bei der Pflanzenzucht in der Gegenwart würden sich direkt auf das Erbgut kommender Generationen auswirken, was die Ernährungssituation in der Sowjetunion sofort und nachhaltig verbessern würde. Lysenko konnte aber keine Erfolge vorweisen, im Gegenteil. 1946-47 kam es zu einer Hungersnot und auf seine Anweisung hin waren große Flächen mit Weizen bepflanzt worden, der an die Umweltbedingungen nicht angepasst war. In der Hoffnung nämlich, dass sich die Pflanzenzucht ändern würde und das Ganze sich in Zukunft auswirken würde. Aber es passierte eben nicht. Es kam zu einer Hungersnot und auf Lysenkos Anweisung hin waren große Flächen mit Weizen bepflanzt worden, die klimatisch dafür nicht geeignet waren. Die Folgen? Missernten, insbesondere während der 1930er bis 1950er Jahre. Und seine Ablehnung von Hybridpflanzen und Düngemitteln verschärfte die Nahrungsmittelknappheit. Somit war die Ächtung der Vererbungslehre ein Beispiel für die katastrophalen Folgen politischer Einmischung in die Wissenschaft. Auch darauf muss man heutzutage, glaube ich, besonders hinweisen. Und ich habe einen Song dazu rausgesucht, der so ein bisschen in diese Richtung geht. Es wird meistens als ein Lob auf den eigenen Weg angesehen, wenn Frank Sinatra My Way singt. Aber das Beispiel mit der Pflanzenzucht in der Sowjetunion in den 40er und 50er und Anfang der 60er Jahre ist ein Beispiel dafür, dass es eben nicht alleine reicht, My Way zu gehen, sondern dass man diesen Weg auch immer wieder überprüfen muss, ob er denn tatsächlich zutrifft. Ich habe deswegen diesen Song My Way rausgesucht in einer Version von den Sex Pistols.
So I face the final curve. I'll state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full, each and every highway has earned much more than this. I did it my way.
In einer etwas ungewöhnlichen Variante von den Sex Pistols. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema, allerdings ganz anders kann man auch nicht sagen, denn I Did It My Way gilt ja häufig genug auch für Schriftsteller. Und mit dieser etwas holprigen Überleitung sind wir dann auch schon beim nächsten Titel unserer Wortbeiträge, nämlich bei dem Titel, der sich eben mit Büchern, mit Romanen beschäftigt. Und Roman hat beigesteuert eine Buchbesprechung über Romy Hausmann, Himmel, Erden, Blau.
Bei uns geht es heute um...
Schönes Licht.
Ja. Nee.
Gelb.
Hoffnung.
Leuchtend blau.
Dreckig gelb mit weiß gestreift und dazu auf jeden Fall schwarze.
Mit weißer Schrift.
Sehr spannend, sehr schön.
Ja. Cover.
Auch Hardcover.
Ganz kleines Heftchen, nicht sehr dick.
Hosen.
Der Realität.
Kiwi.
Totenfrau.
Totenfrau.
Neid.
Genau.
Krimis.
Eine Mörderin.
Titel eines Buches.
Russland verstehen oder sonst was.
Der Gewinn. Die
Dachs. Ich weiß gar nicht, was das ist.
Genau, Roman. Eigentlich schön.
Muskel und Dystrophie.
Und
gequirlter Unsinn.
Ja, und ganz Schluss. Also so als Schmeckerchen obendrauf.
Kleine Schokoladentäfelchen.
Oder einen Erfurt-Zauberbecher.
Kleinen Präsentchen, nicht sehr dick.
Und auch...
Der Zauberbecher.
Zauberbecher.
Ja.
Was es nicht alles gibt. ja, in unseren berühmten Zettelkästen. Tout à l'heure.
Tout à l'heure, also los, auf, jetzt geht's los. Jetzt machen wir einfach. Und das machen wir jeden Donnerstag immer um diese Zeit, weil dann werden Bücher vorgestellt oder ein Buch vorgestellt. Und diesmal im Zettelkasten zu Gast ist Katja. Hallo Katja.
Hallo Roman.
Katja, wir, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das wahrscheinlich schon längst, gerade die, die uns regelmäßig hören. Du bist ja auch mit im Team der Herbstlese.
Genau.
Das heißt, du organisierst da Veranstaltungen und das ist ja auch ein Haufen Stress wahrscheinlich auch. Und ich habe mal gehört, nach der Herbstlese ist vor der Herbstlese.
Dann geht's weiter.
Beziehungsweise ihr habt ja auch noch die Frühlingslesen, genau, und alles Mögliche. Was für uns natürlich sehr schön ist, weil dadurch haben wir natürlich, beinahe hätte ich gesagt, die Schönen und Reichen, aber das kann man bei Autorinnen nicht immer sagen, wenn sie nicht wirklich Welterfolg haben. Aber wir haben Autorinnen und Autoren praktisch dadurch auch bei uns mal in der Stadt zum Anfassen, zum Zuhören, zum Miteinander vielleicht ins Reden kommen. Kommt immer drauf an, sind sich auch schwierige Persönlichkeiten dabei.
Ja, wollen sie lieber gar nicht signieren oder
ja,
wie auch immer. Aber ich, bei der Person, die ich heute vorstelle, mache ich mir da wenig Gedanken.
Genau, jetzt gucken wir nämlich den Dreh zur heutigen Vorstellung, denn die Autorin, die du heute vorstellen wirst, oder das Buch, was du von ihr vorstellen wirst, die Autorin wird auch in der nächsten Woche hier zum fast zum Auftakt, ne, der Herbstlese.
Ja, schon ziemlich am Anfang. Ja.
Ziemlich am Anfang auch live zu erleben sein.
Richtig.
Romy Hausmann.
Romy Hausmann kommt endlich zur Herbstlese. Wir freuen uns sehr. Denn sie hat schon wirklich einen ziemlich großen Namen als, jetzt kommt das schwierige Wort, Thriller-Autorin. Und nicht nur in Deutschland, sie ist wirklich über Grenzen hinweg bekannt. Nicht zuletzt wegen ihres Romans oder Erstlings Liebeskind, was auch erfolgreich verfilmt wurde als Miniserie auf einem Streamingdienst zu sehen und sogar Emmy prämiert. Also das muss man auch erstmal schaffen.
Das muss man wirklich schaffen.
Und zu Recht. Also es war wirklich eine sehr krasse Serie. Und jetzt stellt sie eben bei uns bei der Herbstlese am 1. Oktober 19.30 Uhr im Ratsgymnasium ihr neues Buch vor. Das heißt Himmel, Erden, Blau.
Und das ist so dick, das könnte auch schon wieder ein Drehbuch sein.
Das, ich habe sofort einen Film gesehen bei mir.
Okay,
ja, ja, ja.
Okay, okay.
Und das Interessante ist, ich habe diesmal auch zeitgleich das Hörbuch bekommen und habe wirklich beides gemacht. Also ich habe gelesen und das als Hörbuch gehört, immer so im Wechsel. Und das war großartig, weil die Besetzung der Stimmen war einfach genial und so passend. Ja.
Das ist mir aufgefallen. Ich höre ja auch gerade auf dem Streamingdienst auch Hörbücher. Also wenn ich jetzt, wegen dem Lesen, das hatten wir vorhin gar nicht, als ich dir die Bücher gerade erzählt, das kam ja auch noch nebenbei.
Das haben wir ja auch noch immer, ne? Parallel.
Und da geht das wirklich, ein wunderschönes Buch, das ich aufhören musste zu hören, weil die Person, die das vorgetragen hat, das ist aber auch so ein Empfinden, so ein Chemieempfinden.
Ja.
Das ging bei mir nicht.
Ja.
Also es hat weder zum Text gepasst, noch war das eine Stimme, die, also es war eine Frequenz, die jetzt nicht meine ist. So, ne, und so, das war auch nicht, ich habe auch gar nichts gegen die Person, die da gelesen hat, es war auch eine relativ mit Namen, ja, aber es war einfach für mich nicht erträglich, da zu sagen, okay, ich kann die nächsten 13 Stunden mir das anhören. So,
geht mir ganz oft so, ich kann das absolut nachvollziehen.
Umso großartiger ist, wenn du sagst, okay, ist auch prima gelesen und schön aufgeteilt auch noch.
Ja, denn jedes Kapitel wird aus Sicht einer anderen Person erzählt und eben auch buchstäblich erzählt im Hörbuch. Und da haben sie sich echt Mühe gegeben und das super getroffen. Ja, es geht um das Verschwinden von Juli Nowak. Und die ist mit 16 Jahren von zu Hause wahrscheinlich ziemlich sicher entführt worden. Es ist aber 20 Jahre später auch keine Leiche aufgetaucht. Also es ist ein sogenannter Cold Case. Und wie das heute so ist, Cold Cases sind ja Themen im Podcast. True Crime ist sowas von populär und das verbindet Romy Hausmann, beziehungsweise nimmt da auch Bezug und lässt auch Podcaster hier auftauchen.
So populär, dass es auch schon in den Tatort mittlerweile Einzug gefunden hat. Ich glaube, es war ein Tatort München oder so, wo die eben auch mit diesen Cold Cases gespielt haben, also dieses Podcast-Format.
Kommt man nicht mehr dran vorbei.
Ja.
Ich bin jetzt nicht so ein Fan, aber ist ja wurscht. Ich kenne ganz viele, die das verschlingen und hören und da total infiziert sind. Genau, diese beiden Podcaster nehmen das zum Anlass, in diesen Fall nochmal einzutauchen und wollen auch ein paar betroffene Personen interviewen dafür, unter anderem den Hauptverdächtigen, den damaligen Freund von Julie und den Vater. Der ist mittlerweile im Ruhestand, ein sehr angesehener Arzt, Herzchirurg, eine absolute Koryphäe, aber driftet leider immer mehr in die Demenz ab. Also wirklich, er ist ein sehr unzuverlässiger Erzähler, Erinnerer, und insofern ist es ein zwiespältiges Ding, ihn da mit ins Boot zu nehmen. Und entsprechend ist die Begeisterung der zweiten Tochter, die es noch gibt, Sophia, auch wirklich überhaupt nicht groß von dieser Idee. Sie will ihren Vater schützen und will am Anfang auch gar nicht, dass er das macht. Er überzeugt sie dann aber, weil ihm das unglaublich wichtig ist. Er will natürlich auch die Wahrheit endlich finden, beziehungsweise will diese Lösung, will wissen, was mit seiner Tochter geschehen ist. So, ja. Das ist wirklich unglaublich spannend erzählt. Wie gesagt, ich fand auch diese Podcast-Dialoge sehr, sehr toll gelungen, auch gerade in dem Hörbuch. Rumi Hausmann hat ja selber einen mit Marc Benecke zusammen und tritt, also ist auch eine der Stimmen, passenderweise. Und jetzt komme ich zum absoluten Lob, auch gerade des Hörbuchs. Theo, das ist der Vater, wird gesprochen von Felix von Manteuffel. Und der haut einen so um, das ist wirklich, also das geht, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich hier wirklich hier drüber erzähle. Das ist der Hammer, dieser Mensch, wie der das hinkriegt. Das ist Wahnsinn und ganz, ganz berührend. Und eben auch eine zweite Ebene. Und so wie sie es schreibt, also bei Liebeskind war es ja auch schon, es ist ab und zu mal blutig, aber nie grundlos und nie irgendwie sinnlos, dass man denkt, naja, das musste ja jetzt hier mal. Das hat irgendwie immer einen Hintergrund. Man kann sich die Personen vorstellen, dass die so handeln, wie sie handeln. Das ist auch keiner jetzt irgendwie so abgrundtief böse oder so, dass man nicht versteht, warum der so ist. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend und gelungen. Und solche Krimis oder Thriller lese ich gerne. Ja, und das ist hier absolut der Fall.
Und das ist jetzt so ein bisschen, als würdest du fast sagen, hört als Hörbuch an.
Ja, also wenn ihr die Möglichkeit habt, als Hörbuch ist es noch ein Ticken besser.
Ah, okay, cool.
Als Buch liest sich schneller, logisch. Also ich habe dann auch immer gedacht, huch, okay, ich bin erst da und da, als ich geguckt habe, wo ich jetzt weiterlesen will, weil immer habe ich das Hörbuch auch nicht zur Hand. Auf jeden Fall, das ist viel intensiver, also, und wie gesagt, auch in dem Fall sehr, sehr gut gemacht. Ja, richtig.
Geht denn der Fall voran in dem Buch?
Wie bitte?
Geht's dann mit diesem Code Case, geht's dann mit
ja, es geht sehr, sehr voran und die Lösung des Ganzen ist auch echt krass. Also natürlich werde ich niemals spoilern, aber es gibt zum Beispiel eine Figur in dem Buch, die erzählt, dass sie gefangen ist und auch mit Medikamenten abgedrückt wird und da aus dieser Situation auch versucht zu fliehen und zu entkommen. Und natürlich denke ich, na klar, Julie lebt. Oder was passiert jetzt? Und warum weiß der das nicht? Wo ist die gefangen? Wer hält die gefangen? Und ja, also die führt einen wirklich so dermaßen auf Umwege. Und man denkt, ach ja, jetzt weiß ich es bis zum nächsten Kapitel. Und du denkst, hä? Nee, also komisch. Also macht sie großartig, ja.
Aber verrätst du zu viel, wenn du uns verrätst, ob der Cold Case ein Cold Case bleibt oder wird er?
Der wird geknackt. Also man erfährt. Also das wäre sonst doof. Das mag ich auch nicht. Gerade bei Krimis. Oh nee.
Da muss ich mich bei Romy Hausmann bedanken. Das war übrigens beim Tatort, jetzt, weil du das gerade erzählt hast, auch mit dem Vater, der Arzt ist, ist mir dort die Story auch eingefallen. Es ging um einen Psychologen. Also es ging um jemanden, der Morde begangen hat und dafür eingelocht wurde, obwohl er gesagt hat, er ist unschuldig. Und schon viele Jahre her und auf einmal passieren genau dieselben Morde. Und jetzt gehen sie mit dem Psychologen, der mit ihm gesprochen hat, der aber auch Demenz hat.
Ach Gott.
Aber es kommt auch zu einer Lösung, auch krassen Lösung und so. Und dafür bin ich dankbar. Ich finde es schön, dieses Format der Podcast, also ein Krimi-Format aufzunehmen, in ein anderes Format, das vom Prinzip her doch nochmal ein anderes Ergebnis liefert.
Ja, wirklich, ja. Es ging nicht um diese klassische Polizeiarbeit, wie sonst immer, ja, Kommissar so und so. Und
deswegen kann ich diese Court Cases, ich mag das total, aber ich komme damit nicht zurecht, weil mich lässt das unbefriedigt.
Ja, das verstehe ich. Und das wäre ja wirklich ein Ding gewesen, wenn Sie das jetzt hier auch nach, weiß nicht, 400 irgendwas Seiten. Ja. Also bitte. Nee, das hat ein ordentliches Ende.
Und Romy Hausmann muss man, das, jetzt muss man wirklich, ich habe vorhin gesagt, die Reichen schön, haha, aber die Erfolgreichen, dazu gehört Romy Hausmann auf jeden Fall.
Ja.
Und das Schöne ist also, klar, das Hörbuch oder das Buch Himmel, Erden, Blau, eine absolute Empfehlung von dir. Aber man kann sich das Buch vielleicht noch signieren lassen oder
unbedingt,
alles Mögliche.
Klar.
Man kann Romy Hausmann nämlich live erleben. Und zwar
richtig,
nächste Woche am Mittwoch.
Am 1. Oktober.
1. Oktober.
Und sie bringt noch einen Musiker mit, Matze Semmler nämlich. Es gibt hier in dem Buch einen QR-Code. Da kann man sich die Musik dazu anhören. Da gibt es auch ein Video und eine richtige Scheibe. Die hat jetzt Matze Semmler nicht gemacht, sondern der... Dessen Name mir jetzt nicht ein. Warum? Mhm. Auf jeden Fall von Fortuna Ehrenfeld, okay, der Musiker. Mhm. Und ja, das ist natürlich auch nochmal so ein Ding. Und manchmal hat man ja wie so Stimmungsmusik im Kopf beim Lesen. Und hier haben wir die dann bei der Lesung. Also ich bin schon super gespannt drauf, auf die beiden.
Klasse.
Ich freue mich. Und sie macht auch einen absolut netten Eindruck. Also
ja.
Den Mails,
das ging mir bei Christian Galiso, der hat ja da einen Abend im Club, war das, glaube ich, mit diesem Jazzmusiker, mit diesem Abgeranzen.
Ja, ja, ja.
Und erzählt die ganze Zeit von Chet Baker und bla. Und ich habe das Buch gelesen, nicht
und
gewusst,
sofort,
warum das so cool ist.
Ja.
Und dann habe ich mir Chet Baker eingelegt, das gelesen, habe mitgekriegt, dass auch dieser Schreibrhythmus
auch toll,
irgendwo
ne?
da drin ist in dieser Musik. So, ne? Also, und das ist schön, wenn sie jetzt natürlich auch die Musik dazu noch liefert.
Ja.
Klasse.
Nein, also große Empfehlung.
In der Herbstlese, man sollte sich vorher die Karten besorgen.
Ja,
jetzt
das
habt
ist
ihr
immer
noch
gut.
eine knappe Woche Zeit.
Mhm.
Und wo ist sie dann zu erleben?
Im Ratsgymnasium, und zwar in dem neueren Gebäude, da wo die Aula ist. Also wir mieten manchmal die, hier habe ich nämlich von Fortuna Ehrenfeld, von Martin Bechler ist die Musik. Entschuldigung, jetzt bin ich abgeschwiffen.
Ja.
Jedenfalls haben wir die Aula des Ratsgymnasiums immer mal für Veranstaltungen und genau dort. Aber es wird auch ein Schild davor
für
stehen.
Für die Älteren von uns, die nicht wissen, was Ratsgymnasium ist, doch immer gehaust der DSF.
Ja, genau.
Und da ist die Aula drin. Übrigens auch für die, die es immer noch nicht wissen, dort, wo Radio Frei am 6. Oktober 1990 das erste Mal live, wenn noch nicht ganz legal, gesendet hat.
Och, was für ein schöner Verbindung,
ja.
Siehst du? Da wissen wir das jetzt auch mal.
Muss ich jetzt sagen, weil wir werden ja auch nächste Woche dann auch 35
ja,
dieses Jahr schon.
Ja, Glückwunsch.
Ja.
Krass,
und wer das heute Wahnsinn. Hört, genau, eine herzliche Einladung. Jetzt am Sonntag, am 28. wird es den ganzen Tag live Radio geben, hier im Hof vom Kickerkeller, weil der Kickerkeller wird 20. Wir fahren gemeinsam am Wochenende, am Sonntag sind wir dann dran. Hier im Hof wird es dann von 10 Uhr an live draußen. Herzliche Einladung zum Mitfrühstücken und alles geben und vielleicht Teil der Sendung sein, bis hin zur Musik.
Wie toll.
Und dann,
gehen alle hin.
Und dann eine Vorfreude schon auf Romy Hausmann und eigentlich perfekte nächste 7 Tage.
Großartig. Da wissen wir doch, was wir machen.
Katja, danke schön für deine Vorstellung.
Sehr
Romy
gerne.
Hausmann, das muss man auch sagen. Romy Hausmann, Himmel, Erden, Blau. Himmel,
genau.
Erden, Blau, genau.
Bei Penguin erschienen.
Penguin Verlag. Und auch relativ neu, das Buch, oder sehr neu. Und wie gesagt, live zu erleben, auch nächste Woche.
So ist es.
Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.
Vielen Dank, Katja, und vielen Dank, Roman, für diese Besprechung und Ankündigung einer Lesung am 1. Oktober der Autorin und vor allen Dingen natürlich auch für die Ankündigung des Radiogeburtstages am kommenden Sonntag. Und von Freitag bis Sonntag haben der Kickerkeller und das Radio Frei zusammen Geburtstag. Der eine wird 20, der andere wird 35. Und wo wir gerade bei Geburtstagen sind, habe ich dann noch im Hinblick auf Krimis einen kleinen Nachtrag zu machen. Heute nämlich wäre Maj Sjöwall, eine schwedische Schriftstellerin, 90 Jahre alt geworden. Sie ist aber leider vor 5 Jahren schon gestorben. Sie hat gemeinsam mit ihrem Kollegen Per Wallö, ab 1963 haben die zusammengelebt, weltweit erfolgreich 10 Bände gesellschaftskritische Kriminalromane geschrieben. Ein Zyklus, der unter der Überschrift Roman über ein Verbrechen figuriert und in dem die Hauptfigur der schwedische Polizist Martin Beck ist, beziehungsweise war. Auch diese Bücher sind verfilmt worden und haben viele Preise bekommen. Sie sind nach meinem Verständnis, ich habe das damals so ungefähr zur gleichen Zeit gelesen, die europäische Version von Chandler gewesen. der mit seinem Privatdetektiv Philipp Marlowe hervorgetreten ist, und Martin Beck ist dann die europäische Variante dazu. Vor allen Dingen auch deswegen, weil beide sehr viel Gesellschaftskritik gehabt haben und nach wie vor auch weiter lesenswert sind. Wer also so etwas mag, mal in die Geschichte des Kriminalromans hineinzulesen, dem kann man dieses Autorenpaar empfehlen. Der wichtigste Roman von Per Valeu, den hat er allerdings allein geschrieben, der heißt Mord im 31. Stock, und der ist verfilmt worden unter dem Titel Kamikaze 1989 von Wolf Gremm, mit in der Hauptrolle von Rainer Werner Fassbinder. Der ist fertiggestellt worden, allerdings bevor Fassbinder ist nicht fertiggestellt worden vor dem Tod von Rainer Werner Fassbinder, und er konnte also den fertigen Film nicht mehr sehen. Er ist sehr sehenswert, aber leider auch gebraucht im Moment auf dem Markt, so gut wie nicht verfügbar. Und wo wir gerade nochmal bei Geburtstagen sind, habe ich zu sagen, dass heute Geburtstag gehabt hätte auch Dede Warwick, die Schwester von Dionne Warwick. Und deswegen habe ich einen Song von ihr rausgesucht, Suspicious Minds.
See?
Und schwuppdiwupp ist diese Sendung unterdessen auch schon wieder an ihrem Ende angelangt. Am Ende von 2 Stunden mit einer ganzen Menge Wortbeitrag. Ich hoffe, es hat euch interessiert und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Als ich über den Ig Nobel-Preis berichtet habe, hat hier im Nebenraum einer, der offenbar zugehört hatte, laut gelacht bei einem Beitrag, den ich hatte. Danke für das Lachen und ich hoffe, es ist euch ähnlich gegangen, dass ihr manches amüsant gefunden habt und manches aber natürlich auch ärgerlich. Das eine und das andere steckt ja leider wie so oft unter ein und derselben Decke. Ich komme noch zu ein paar Veranstaltungen. Im Hintergrund läuft The Race von Yellow. Katja und Roman haben schon festgestellt, es ist mächtig viel los in diesen Tagen in Erfurt. Glücklicherweise ist das ja fast immer so. Man kann eigentlich immer unter mehreren Veranstaltungen etwas raussuchen. Heute Abend zum Beispiel im Jazzclub Erfurt spielt Perfect Pair Progressive Jazz Rock um 19 Uhr im Jazzclub in Erfurt. Perfect Pair war schon mehrfach hier und das letzte Mal im September 23 und auch jetzt wieder wollen sie auftreten und ihre Fans begeistern. Sie verarbeiten in ihrem Programm Stücke bekannter Musiker wie King Crimson, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Von der Graf, Generator, Jethro Tull, Gentle Giant, Genesis, Pink Floyd, eben Progressive Rock Anfang der 70er Jahre. Wer mehr sich im Wort baden will, der kann heute Abend einen Vortrag von Marc Sagnol mit musikalischer Begleitung hören im Haus Dacher Röden um 19.30 Uhr. Der Titel lautet Porbu in Memoriam Walter Benjamin. Morgen ist im Rahmen der Herbstlese, über die wir schon gesprochen hatten, im Evangelischen Ratsgymnasium Caroline Wahl, die Assistentin. Es ist, glaube ich, ihr dritter Roman. Aber ich fürchte, man wird keine Karten mehr kriegen und muss sich auf die Warteliste setzen lassen. Am Samstagabend im Club Franz Mehlhose spielt The Destruction of the Cult of the Sun. Was als Untergrundprojekt begann, fand schnell ein internationales Publikum. Club Franz Mehlhose am Samstag um 20 Uhr. Ich habe nur noch Zeit, Tschüss zu sagen, mich bei euch zu bedanken fürs Zuhören. Und mich bei allen zu bedanken, die an dieser Sendung mitgewirkt haben, hier im Sender, mit allen Interviewpartnern. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund.